Es ist Witzwoch, liebe Liebenden. Spielball, große Steine sind den Groundhoppern in diesem Jahr von den Herzen gefallen. Der Valentinstag fiel auf einen Montag. Da konnten die meisten endlich mal was für die Ground-Life-Balance tun, nachdem in den letzten Jahren ja dann oft das belgische Sechsligaspiel mit dem anschließenden Frittenmassaker den Vorzug vor dem Candlelight-Dinner mit der Herzensdame bekommen hat. Für uns natürlich ein schöner Anlass, um an unsere schönsten Valentinstage zu denken. Oder zumindest an einen der schönsten in der Stadt der Liebe, dem Drecksloch Paris. Überhaupt war es eine Woche der Dreckslöcher. Wir haben Geschichten aus Empoli, aus Genf, aus Charleroi. Also definitiv alles keine Sommerreiseziele. Und auch Neues in der Causa Dietmar Hopp. Auch hier sagt man ja eine gewisse Verbindung zu einem Drecksloch nach. Also der gemeinsame Nenner dieser Folge ist gefunden. Ob sich ein gemeinsamer Nenner heute mit meinem Gesprächspartner finden lässt, werden indes die nächsten 60 Minuten zeigen. Guten Abend, Schlü.
Tim, ich begrüße dich. 53 Sekunden Einleitung. Hut ab, Chapeau, lieber Tim.
Vielen Dank. Und inhaltlich doch auch hervorragend, oder?
Inhaltlich großartig.
Ground-Life-Balance kann doch was.
Ja, ja, da hast du da auf jeden Fall einiges rausgehauen. Aber Valentinstag ist jetzt nicht so der Tag für Groundhopper, oder? Ich glaube, so ein mit Valentinstag
ist,
hat so ein
Groundhopper. Ich würde schon sagen, ist das Gegenteil. Ist das absolute Gegenteil, weil es ist kein Feiertag, man hat nicht frei, man kann den Tag nicht verplanen. Und im schlimmsten Fall hat man auch noch jemanden in seinem Umkreis, der Wert auf diesen Tag legt. Das heißt, es ist das Gegenteil von einem Feiertag. Also, ja, nee. Findet meist keine große Beachtung, oder?
Aber ist unser Spielbesuch in Paris schon 13 Jahre her?
2009 sind 13 Jahre,
13
ja.
13 Jahre ist das, ne?
Ja, tatsächlich Wahnsinn, 13 ey. Jahre, ja.
Wir haben im Podcast wahrscheinlich auch schon mehrfach darüber geredet, dass wir ja noch die alte Kurve in Paris gesehen. Im alten Paris, Tim, sagt man noch so häufig, ne? Und dabei ist uns auch so ein bisschen...
Wir haben das alte Paris noch gesehen, das mit Kutschen, ey.
Ja, ja, genau, die sind da durchgekutscht wie die Schweine. Und... Wir bekommen manchmal so die Rückmeldung, ey, ihr doppelt euch so langsam. Gerade Tim, also Tim erzählt die Meldung auch gerne 3 oder 4 Mal seine Erlebnisse, die er so erlebt
hat. Ja, auch innerhalb von 2 Wochen, weil ich vergessen habe, was ich in der letzten Woche schon erzählt habe.
Exakt, genau. Das bleibt irgendwie nicht mehr aus dann irgendwann, ne?
Ja, wir haben ja diese Woche auch drüber geredet und ich bin dann zu dem Punkt gekommen. Alter, hörst du das?
Nein. Was passiert bei dir?
Der Demozug zieht gerade, es ist voll laut hier gerade. Der Demozug zieht hier gerade vor der Tür, ey.
Meine Pfanne, ey.
Jetzt sind die Wilden wieder los hier, ey.
Die demonstrieren, weil ja die Corona-Maßnahmen am 20.03. fallen sollen. Und die demonstrieren jetzt dagegen, weil sie dann nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll in ihrem Leben, weil der Inhalt dann fehlt, ne?
Ich wollte sagen, dass ich dazu gekommen bin, ja, dass ich mich dazu entschieden habe, drauf zu scheißen, dass ich irgendwie dopple, weil es ist halt so, ey, wir nehmen hier seit über 2 Jahren auf und ganz ehrlich, man trifft sich doch auch mit Freunden und sagt, habe ich dir das schon erzählt? Und dann sagen die Freunde, jo, kenne ich schon die Geschichte. Ich sage, ja, okay, ich kann jetzt hier halt nicht fragen, ob die Geschichte schon bekannt ist. Ja, wahrscheinlich kennen sie einige, andere kennen sie nicht. Ich habe halt nur 30 Lebensjahre, aus denen ich, oder 31, aus denen ich berichten kann. Und irgendwann sind halt auch viele Geschichten schon mal erzählt. So aufregend ist mein Leben ja auch nicht.
Ja, nein, das auf keinen Fall. Vor allem nicht, wenn du am Wochenende 5 Spiele in Belgien guckst. Aber da kommen wir ja später zu dieser ganzen Thematik, ne? Ja, wir haben ja so überragend viele Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge aus der Schweiz. So, erstmal, klar, vielleicht sieht das ein Schweizer und hört auch mal rein bei uns, aber die meisten haben ja geschrieben, yo, hier, ich höre das schon seit Ewigkeiten, ich bin ja auch Stammhörer und so. Da war ich mal wieder über die eigene Reichweite überrascht. Vor allem, wenn wir über Sion reden und eigentlich denken, wir können sagen, was wir wollen. Froschfresser, weil ja keiner Deutsch spricht. Die sprechen ja scheinbar auch Deutsch, ne?
Ja, wieder was gelernt diese Woche, das stimmt.
Wahnsinn.
Der FC Sion hat, als Einzugsgebiet quasi den ganzen Wallis und was sagt man, Wallis oder Wallis?
Ist doch scheißegal.
Ist völlig scheißegal. Es wäre auch absolut unauthentisch, wenn wir jetzt auf einmal alles richtig aussprechen würden. Nee, ein Teil der Sioner Fanszene ist tatsächlich deutschsprachig, wenn auch nur noch ein kleiner, aber so war es gut möglich, dass wir auch deutschsprachige Rückmeldungen zum Thema Sion bekommen haben in dieser Woche und das war natürlich genial.
Schön, vielen Dank. An der Stelle. Das war echt großartig.
Also eigentlich musst du erzählen, weil du hattest letzte Woche, du warst ja beim Spiel Basel gegen Sion und hattest ein bisschen erzählt, dass das Spiel Basel-Sion ein bisschen heikler geworden
brisant.
Ist in den letzten Jahren.
Brisanter, genau. Das ist brisanter, das Spiel. Aber dann haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass für Sion das deutlich brisantere Spiel gegen Genf stattfindet, ne? Gegen Servette.
Genau, ja, ja.
Also da generell, was ist eigentlich in der Schweiz los, Tim? Also was haben die denn jetzt plötzlich für ein Problem?
Also mir spült auch dauernd mein Social Media oder meine Social Media Feeds dauernd Bilder aus der Schweiz auf die Startseite von Spielen, wo ich die mir, wenn ich jetzt die Soccerway-Spielpläne gecheckt habe, nicht aufgefallen wären, dass das attraktiv werden könnte. Und dann ist da alles am Leuchten und die fackeln jede Bude an. Und dann das spielt da eigentlich nur, was war jetzt diese Woche, Aarau gegen...
Ja, bei Aarau ist plötzlich die Hölle los. Oder bei Yverdon, wo ich mir denke, das ist so eine Stadt, da geht man Kaffee trinken, weißt du, so stelle ich mir Yverdon vor.
Auch diese bisschen kleineren, so Lausanne oder Luzern, wo man jetzt weiß, da ist ein bisschen was los, aber jetzt nicht allzu krass das erwartet. Auch da ist zurzeit brennt überall die Hütte. Also die Schweizer drehen ja richtig auf.
Das wird mal Zeit, dass die mal die Tickets personalisieren oder so, ne? Die Pläne voranzutreiben.
Kann einer was machen?
Ihr habt ein Problem da drüben.
Ich ärgere mich schon fast, dass ich die Liga voll habe da. Da kannst ja, ich musste ein bisschen auf dem Pokal liebäugeln, dass da die Leute auch woanders spielen als in der ersten Liga, weil ich noch neue Kreuze machen will. Denn zurzeit ist bei mir so ein bisschen, ich komme in so eine, ich weiß gar nicht, ob das ein Alter ist oder einfach so ein Groundhopping-Alter. Ich liebäugel sehr oft damit, Grounds wiederholt anzusteuern, weil ich ein gutes Spiel sehen will. Das war
ja,
früher
voll.
Überhaupt nicht. Kam ich früher nicht auf die Idee. Da hätte ich bin irgendwann mal zu Schaffhausen gegen FC Wohlen gefahren. Also Wohlen hat ja auch eine kleine Szene und bei Schaffhausen war ein bisschen was los, aber es war halt kein Vergleich. Das Witzige war, ich hatte halt drei Mitfahrer, die wollten zum Zürich-Derby. Dann bin ich zum Zürich-Derby gefahren, hab die da rausgelassen und bin mit der Karre nach Schaffhausen gefahren, um Schaffhausen gegen Wohlen zu gucken.
Boah, so eine ähnliche Story habe ich unabhängig davon auch. Gut, die ist jetzt ein bisschen besser, aber die habe ich unabhängig davon auch, weil ich war auch mit einer Besatzung unterwegs und da wollten, ich glaube, drei Leute zum Zürich-Derby. Und da dachte ich mir, nee, seid ihr bescheuert? Ich fahre doch nicht nochmal zum Zürich-Derby. Ich war da ja schon. Ich fahre jetzt zu Kriens gegen Basel, weil das irgendwie, keine Ahnung, Pokalspiel war oder was weiß ich weiß es nicht mehr. Da war auch für mich völlig klar, dass ich nicht zum Zürich-Derby fahre. Wo ich jetzt denke,
das würde ich heute fast noch genauso machen, weil Kriens gegen Basel, da ist ja auch was los.
Das war damals so ein Sportplatz, glaube ich. Ich glaube, die hatten, ich weiß nicht, ich habe gar
ja,
nicht
muss
auf
ja, aber muss ja gemacht
Stufen
werden.
Gab. Muss. Ja, das muss gemacht werden. Aber ich bin auch ganz klar Ground doppelt oder dreifach machen, statt irgendein neu machen, wenn da mehr los ist. Weißt du?
Ja, also eine gewisse, so ganz so krass ist es, glaube ich, nicht. Also ich, wie gesagt, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, da wäre ich auch heute noch nach Kriens gefahren, wenn ich da noch nicht gewesen wäre. War ich auch nicht, also würde ich da hinfahren. Aber ob ich jetzt alleine dann den Weg nach Schaffhausen gegen Wohlen machen würde, wo ich erwartungsgemäß nicht so viel erleben werde, weiß ich nicht, das wahrscheinlich dann nicht. Also
ist Schaffhausen nicht auch der Rheinfall oder ist er woanders? Ist
das, ja, stimmt, das war das
warst du da auch
an dem Tag dann? Ja, da war ich dann auch, ja, das stimmt.
Da muss man Eintritt zahlen für den Schwachsinn.
Ja, man muss über eine Schranke springen.
Ah, okay, gut, ja gut, okay. Dann, ja, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen hier, ne?
Aber man kann gut sagen, also es gibt mehrere Eingänge, um in diesen Bezahlbereich zu kommen. Und manche sind gut bewacht und andere weniger.
Was noch interessant war aus der Schweiz, es gab noch eine Rückmeldung bezüglich der Stadion-Thematik. Ich glaube, das ist eine Info, das werden nicht so allzu viele auf dem Schirm haben. Da haben wir auch eine ellenlange Rückmeldung bekommen. Man merkt so ein bisschen, ja, die Schweizer, das sind die besseren Menschen, ne? Die schreiben dann nicht nur, ja, das ist so und so und so. Die geben dann auch noch eine Quelle mit an und schicken dann noch einen Screenshot vom Infosin und so ein Kram. Also da wird sich richtig Mühe gegeben. Nicht so, dass das bei den Deutschen nicht so wäre, aber das war schon irgendwie auffallend, ne?
Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Schweizer sind einfach bessere Menschen, nicht als Deutsche, sondern allgemein.
Ja, allgemein sind es bessere Menschen. Auf jeden Fall gab es da einen Flyer von der Südkurve in Zürich, ich glaube von 2018 oder 2019, aber kann ich mir jetzt auch vertun, bezüglich dieser ganzen Stadiongeschichte. Und das ist ganz interessant, weil die deklarieren das Stadion, also das ich weiß nicht, ob es dann Hartumstadion heißen soll, was da ja entstehen soll von den Grasshoppers, quasi als ihr eigenes. Also die schreiben das auch ganz cool so. Das ist dann nicht Exil für uns, sondern das ist unser Ferienhaus. Im letzten Grund ist unsere Heimat, aber das ist dann ein nettes Ferienhaus und wir gestalten dieses Ferienhaus auch mit, weil wir haben gesagt, so und so sieht der Block aus, wir haben gesagt, so und so machen wir das und wir machen es uns da selber schön. Und wir nehmen den Grasshoppers, den einzigen Fleck weg, also war auch, glaube ich, wortwörtlich Fleck, das ist der einzige Fleck, der noch Grasshoppers-Gebiet ist, also laut diesem Flyer, kann ich ja nicht beurteilen von hier, und nehmen den dann auch noch ein. Das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Und generell geht es auch so ein bisschen darum, dass das dass der letzte Grund ja auch so ein Stimmungskiller ist, ne? Allein durch diese Bauweise.
Es ist ja auch taktisch geschickt, ganz ehrlich, wenn dieser Umzug in ein neues Stadion, der ist ja unumgänglich und der ist ja auch gar nicht so ungewünscht an sich, anhand dieses letzten Grunds, der ja so akustisch nicht der Hammer ist. Also das ist ja abzusehen, dass das jetzt irgendwann passieren wird. Und wenn jetzt die FCZ-Fanszene sagen würde, wir wollen nicht ins Hartturm gehen, dann wird das ein Standpunkt sein, der wird in die Vereinspolitik, da wird man sicher berücksichtigt und wird auch versucht, so irgendwie ja Beachtung zu finden. Aber auf kurz oder lang wird es diese Option, dann noch ein zweites Stadion zu bauen, wird es ja nicht geben. Das bedeutet ja, die werden zwangsläufig mit den Grasshopper in dem Stadion spielen. Und wenn die jetzt sagen würden, wir wollen das nicht, dann wüsstest du, wenn es soweit ist, ja zwangsläufig das Ding dann auch boykottieren. Das heißt, wir würden sich ja selbst zerstören, wenn sie jetzt sagen würden, wir wollen das nicht, weil das ganz klar ist, es wird so kommen.
Ja, und dieses, wenn du liest, so wenn wir nehmen denn jetzt auch noch den letzten Fleck, das ist natürlich so, auch so ein, ja, weißt du, jetzt nehmen wir noch den letzten Fleck. Das löst ja dann aber so ein Stück weit eine Euphorie aus in der Hinsicht.
Das ist so Marketing für die eigene Fanszene. Ja, geil, ab ins Hardtour, ey, das,
Ja, das waren so die Rückmeldungen. Du hast noch irgendwas bekommen wegen der Oberliga, ne? Da hast du wieder mit Fehlinformationen.
Ja, ich habe mit Fehlinformationen um mich geworfen. Vielen Dank an meinen Informanten an dieser Stelle. Selbstverständlich werden die Punkte also ich habe erzählt, dass in der Oberliga die Punkte gelöscht werden und danach diese beiden Runden gespielt werden. Das ist nicht der Fall. Also die Punkte werden schon noch übernommen. Im Grunde stimmt all das, was ich gesagt habe, stimmt gar nicht. Das kann man mal so. Also der Modus stimmt natürlich. Es wird eine Hinrunde mit einmal gespielt und dann wird die Liga geteilt und dann spielen die ersten 10 um den Aufstieg und die unteren 11 müssen es dann ja sein um den Abstieg. Also sprich, es gibt eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde. Ganz klassisch wie in den anderen Ligen, wo mit Playoffs gespielt wird, auch. Ansonsten stimmte das, aber dass die Punkte gelöscht werden, das stimmte nicht.
Ich glaube, für den Großteil absolut irrelevant.
Ja, gut, aber wir haben natürlich auch Hörer, die jetzt aus dem Oberliga-Bereich kommen. Also diese Korrektur, diese Info kam aus Wattenscheid. Deshalb danke dafür. Und auch die Oberliga findet natürlich hier Beachtung. Von daher wollte ich das schon noch gerade biegen. Also bezüglich Oberliga, das ist dann so eine Meisterrunde, ist ja nochmal was anderes. Jetzt war ja auch in der Bundesliga das Thema Playoff. Und wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen gesagt, dass das natürlich absolut bescheuert ist, dass man diese Ungleichverteilung der Gelder damit aufwiegen will, dass man das sportliche System unfairer macht und am Ende ein Stück weit einen größeren Glücksfaktor in das sportliche System reinbaut.
Weißt du, was ich mich da gefragt habe, Tim?
Was denn?
Wer hat den eigentlich ins Bier gekackt?
sagt man ja so, ne?
Sagt man ja so heutzutage.
Wer hat den eigentlich ins Bier gekackt? Wir haben jetzt noch eine Rückmeldung, dass auch Playoffs durchaus sportlich fairer gestaltet werden können, wenn das denn der Wunsch der Ausrichter ist. Da hat uns jemand geschrieben, dass ja beispielsweise in Italien das System dahingehend noch einigermaßen fair ist. Also er hat diese Rückmeldung auch damit angefangen, dass Playoffs grundsätzlich natürlich Schwachsinn sind, aber dass man dann je nach System das noch einigermaßen fair gestalten kann. Also in Italien ist es ja so, dass mehr oder weniger die halbe Liga nachher Playoffs spielt und je nachdem, auf welchem Tabellenrang man in der Saison gelandet ist, fängst du dann quasi in diesem Turnierbaum weiter unten an. Also sprich der, was ist das, 10. muss, glaube ich, erstmal gegen den 7. oder so spielen und der 8. und 9. gegeneinander und die spielen dann eine Runde und dann kommen 2 weiter, die spielen dann gegen den 5. und 6. oder irgendwie so und dann geht's eine Runde weiter. Also je nachdem, wo du landest, desto mehr Runden musst du noch spielen, um nachher wirklich an die Fleischtöpfe dran zu kommen. Das macht die Sache natürlich fairer, zumindest fairer als irgendwie so ein ganz einfaches Playoff mit ein Hinspiel, ein Rückspiel und dann ist vorbei. Gerade wenn es dann um die Meisterschaft geht. Macht aber trotzdem das Prinzip Playoff an sich nicht fairer, weil letztendlich spielt man ja eine Meisterschaft, um einen Sieger über eine lange Zeit ausfindig zu machen. Dann führt man das System meiner Meinung nach ad absurdum, wenn man dann sagt, okay, ihr seid jetzt nach 34 Spieltagen zwar die beste Mannschaft, aber lasst uns mal gucken, wer nach 4 Spieltagen jetzt gerade die beste Mannschaft ist. Weißt du, das ist ja, also gerade wenn ich jetzt so an die Bundesliga denke, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Das ist ja, Bekämpfen der Symptome und nicht der Wurzel des Problems, dass man einfach sagt, lass uns die Gelder gleichmäßiger verteilen, lass uns zusehen, dass die Champions League Gelder nicht nur auf die Champions League Vereine abgerollt wird, sodass vielleicht nicht nur Bayern und Dortmund und Leipzig und Leverkusen die Kohle abbekommen, sondern dass auch die Mittelklassen und untere Klassenvereine richtig Kohle daraus schöpfen können, um ihre Mannschaften besser zu machen, um die ganze Bundesliga stärker zu machen und dann gegebenenfalls auch fairere beziehungsweise ausgeglichenere sportlichen Wettbewerb zu haben und sich daran zu freuen und vielleicht dann einfach auch am 34. Spieltag einen Kampf um die deutsche Meisterschaft zu haben und nicht das künstlich zu erzeugen, indem man Playoffs spielt. Also das ist ja das Problem.
Ja, aber wo wir gerade bei Probleme sind und bei Wurzeln der Probleme, sollen wir dann direkt auf Dietmar Hopp eingehen?
Die Wurzel aller Probleme. Oder die Mutter aller Probleme.
Und zwar war der gute Mann ja in der letzten Woche in der Presse und er wäre es wahrscheinlich lieber aufgrund seines Impfstoffs geworden, aber der wartet immer noch, ne, auf die nächste Pandemie, ich weiß es nicht. Er hat nämlich die Klagen fallen lassen, weil es gibt ja diese Geschichte, jeder weiß ja, worum es geht. Und Dietmar Hopp ist dann so ein Typ, der sich die Leute da rauszieht oder mit Hilfe der Polizei auch, wo ich mir denke, hat die Polizei nichts anderes zu tun, als Leute aus einem Block zu identifizieren, die Sohn einer Hure rufen? Also wo bin ich denn, ey? Und jetzt sind aber ein paar mussten schon blechen, ein paar sind in Berufung gegangen und die in Berufung gegangen sind, dessen Klagen wurden jetzt fallen gelassen. Und da gab es ein, zwei interessante Texte zu und auf NTV habe ich einen Text gefunden. Und da möchte ich gerne mal ein Zitat von vorlesen, was ich ganz spannend finde. Und zwar von einem Fanforscher. Was sind eigentlich Fanforscher für Leute? Was soll das?
Ich habe immer noch, also in meinen Anfangszeiten war Gunther Pilz immer der Fanforscher. Ja. Und der war nirgendwo ein gutes Haar an dem gelassen. Ey.
Nee, der hatte sowieso nicht so viele Haare, glaube ich. Und keine Ahnung, Fanforscher. Nee,
der hatte auch noch so einen sinnlosen Zwischenbuchstaben in seinem Gunther.
Ja, Gunther A. Pilz. Gunther A. Pilz.
Was ist das eigentlich, ey? Da kann man,
was soll das A?
Ja, eben.
Ich weiß es nicht.
Er hätte auch den ersten Namen weglassen können. G. Pilz wäre auch viel witziger, ey.
Kann man das als Folgenname nehmen?
Top-Folgenname, einer der besten. Und ja. Im gewissermaßen on point.
Absolut. Auf jeden Fall gibt's jetzt auch noch.
G-Point, ey.
Auf jeden Fall gibt es auch noch den Fanforscher Harald Lange. Und der hat gesagt, das ist ein ganz klares Zeichen für Frieden, für Ausgleich, für Harmonie. Das ist so ein bisschen wie der Kommentator, ne? Weißt du? Ich habe das Zitat nicht mehr im Kopf.
Aber das Bayern-Hoffenheim-Spiel.
Ja, genau. Ja. Der hat doch auch so immer mehr Sachen aufgezählt, die überhaupt nicht zueinander gepasst haben. Also völlig komisch. Auf jeden Fall, das ist ein ganz klares Zeichen für Frieden, für Ausgleich, für Harmonie. Zumindest was die Fälle der Angeklagten betrifft. Solche Zeichen brauchen wir im deutschen Fußball mehr denn je, sagte Fanforscher Harald Lange von der Uni Würzburg im Gespräch mit ntv.de. Diese Einigung sendet Signale an beide Seiten. Die stehen jetzt in der Pflicht und müssen mit diesen Signalen weiterarbeiten. Da frage ich mich, was denn für Signale? Also was ist es denn erstmal für ein Ursprungssignal, dass ein Mann, der reich ist, der viel Geld hat und dadurch Einfluss hat, die Möglichkeit hat, Leute, die ihn bzw. sein Konstrukt beleidigen, vor Gericht zu ziehen? Was ist das für ein Signal? Wenn mich jemand als Arschloch beleidigt oder sonst was, meinst du, sowas würde irgendwo vor Gericht landen? Meinst du, da müssten Leute irgendwie 3.000 Euro für bezahlen? Glaubst du, vor Gericht würde ich nicht, was ist, wenn ich vor Gericht nicht erscheinen würde, so wie Dietmar Hopp, der einfach als Kläger da nicht kommt? Oder einfach seine Adresse nicht richtig angeht, sondern einen Golfclub. Stell dir mal vor, ich würde in Lippstadt einen Golfclub angeben, weißt du? Und da denke ich mir noch, was denn für Zeichen, du Fanforscher? Was ist das für ein blödsinniger Beitrag?
Vor allem, wenn ein Fanforscher das so interpretiert, dann hat er doch seinen Job verfehlt. Also, da ist doch diese Grundlage, wie sowas angenommen wird in weiten Teilen der Fanszene, ist ja scheinbar überhaupt kein Kenntnisstand da.
Ja, da kann ja auch Professor an der Uni sein, wie er will, aber solche Sachen sind ja absoluter Kuckuloris. Das ist definitiv kein Zeichen für Frieden, sondern ein Zeichen für Hass. Nein, aber das ist ja völlig am Thema vorbei, weißt du?
Also wobei ich dann schon mich frage, warum hat er das jetzt gemacht? Warum hat er die jetzt fallen gelassen?
Ja, wahrscheinlich, weil er keine Zeit hat, da als Zeuge oder als Geschädigter zu kommen, weil das liegt ja jetzt vorm keine Ahnung, von irgendeinem Gericht in Heidelberg oder so. Und irgendwer wird ja mal sagen müssen, ja ey, so gibt's aber keine Gerichtsverhandlung. Das geht so nicht, weißt du? Und bevor sowas dann noch weiter für ihn Thema ist, das nur darum wird es gehen.
Ja.
Da sagt er jetzt nicht plötzlich, weißt du, hui, das ist nur darum geht's. Und dann da so eine Scheiße rauszudeuten.
Er stand jetzt vor der Wahl, hier, du musst jetzt hier schon mal antanzen und dich mit der Sache auseinandersetzen. Und er sagt, ich habe aber keinen Bock zu, dann müsstest du es fallen lassen. Ja, dann lass halt fallen, weißt du?
Genau so wird's gewesen. Dann ein Telefonat, fertig. Dann lassen wir die Sachen fallen. Dann macht noch ein bisschen PR daraus, dass ich jetzt hier der gute Mann bin, der Sachen fallen lässt. Also wirklich so eine Schwachsinnsgeschichte. Und das ist
der gute
so
Mann, der wird. Sachen fallen lässt. Ist
Meine Herren, ey. Kann ich mich drüber aufregen, war so Blödsinn, ey.
Wir haben es durchschaut. Das war jetzt, war noch nicht mal große Dwitz-Recherche hier heute notwendig, um damit einem klar ist, dass da doch ein bisschen mehr rausgemacht wird, als dahinter steckt. Also das ist wirklich kein Zeichen und auch kein Signal.
Ja, apropos Signal. Machen wir mal mit dem Ampelsignal weiter. Wenn das nämlich in Offenbach auf Rot steht, dann könnte es kritisch werden für den Gästebus, oder?
Dann wird gelüftet. Die Ampel auf Rot wird gelüftet, ey.
Dann wird gelüftet. Ich hab's mit reingenommen, weil es war irgendwie ganz lustig. Tim und ich waren ja am Samstag unterwegs, da kommen wir jetzt gleich auch noch irgendwann drauf. Am Sonntag war es übrigens.
Das dürfen wir nicht zu oft sagen, ne? Dass wir auch noch auf Sachen kommen.
Auf jeden Fall saß ich dann so auf dem Beifahrersitz, Tim ist als Fahrer, säuft literweise Monster und man tauscht halt so Nachrichten ohne Mehrwert aus, weißt du? Und ich sag, Tim, Offenbach hat Koblenz angegriffen, die haben den Bus entglast. Tim sagt, okay. Und dann gucke ich so ein bisschen weiter, ich sage, ey Tim, krass, das war der Mannschaftsbus. Ohne darüber nachzudenken, die spielen ja gar nicht in einer Liga. Und dann sind so 2 Stunden vergangen und ich bin nochmal auf diese Meldung gestoßen und da habe ich dann Screenshots gesehen von Rot-Weiß Koblenz. Offenbach hat den Bus von Rot-Weiß Koblenz entglast. Und dann haben wir es natürlich das Spiel nochmal.
Dann war es übrigens auch klar, dass es der Mannschaftsbus war, denn von Rot-Weiß Koblenz ist ja vermutlich eher kein Fanbus zu erwarten gewesen.
Auf jeden Fall haben wir uns das Spiel dann auch nochmal angeguckt, was denn so der Auslöser war. Und irgendwie, Rot-Weiß Koblenz hat in der 80. das 1-0 gemacht und der Spieler hat ein bisschen provokativ da vor der Offenbach, vor der Gegend gerade gejubelt, was Kickers-Anhänger so wütend gemacht hat, um den Bus zu entglasen. Müsste man jetzt eigentlich verurteilen. Wenn keiner zu Schaden gekommen ist, finde ich es natürlich ein bisschen witzig, oder?
Wir haben das Ganze erst rückwärts wahrgenommen. Ne? Wir haben ja erst mitbekommen, dass da der Bus entglast wurde, dass das scheinbar vor einer roten Ampel weit nach dem Spiel in der Stadt passiert ist, wo wir gedacht haben, krass, das ist ja richtig, richtig organisiert gewesen. Was war denn da los? Die müssen ja richtig provoziert haben im Stadion. Und dann haben wir uns dieses Spiel angeguckt dabei bei YouTube nochmal und haben sonst was erwartet. Und so krass war es ja irgendwie nicht, oder? Also, der ist, glaube ich, kurz in die Richtung gelaufen, hat so ein bisschen einmal die Faust hoch, aber dass die Folge ist, dass der Mannschaftsbus da entglast wird, das schon, mein lieber Mann, also in Offenbach ist nicht gut Kirschen essen. Ey.
Ne, definitiv nicht, da wachsen auch keine Kirschen. Ach,
wachsen keine Kirschen?
Nein, in Offenbach, da gammelt doch alles nur, das ist doch so ein Gammelloch da, oder nicht? Ich war einmal in Offenbach und fand es da fürchterlich, auch so abseits des Stadions und so ein Kram, ne?
Auch menschlich so, Offenbach.
Dass
wir diese Folge eingeleitet haben, wir müssen ja wirklich aufpassen mittlerweile, was wir erzählen, weil uns aus allen Teilen des deutschsprachigen Raums irgendwelche Leute zuhören und jetzt kriegt Offenbach hier die volle Breitseite. Das kriegen wir schön zurück.
Es wird ein Offenbacher kommen, auf jeden Fall schöne Grüße schon mal. Nicht alles so ernst nehmen, aber das in dem Fall halt schon.
Gut, dass es keinen Dwitzwoch-Bus gibt, ey.
Ja, abwarten. Ansonsten, NFL ist noch so ein Thema, ne? Es war jetzt am Wochenende Super Bowl, da sprechen wir nicht drüber. Ich hole gerade noch mal ein paar Hähnchenteile aus meinem Backenzahn.
Ist übrigens auch Montag, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wer gewonnen hat oder was. Ich weiß nicht mal, wer in der Halbzeitshow gewonnen hat.
Ja, Seattle Seahawks. Nein, ich kenne kein einziges Football-Team, wirklich. Ich habe da keine Ahnung.
Ich hatte auch das Gefühl, in den letzten Jahren, da waren irgendwie so Mannschaften, da habe ich dann nach und nach die Namen gelernt. So Green Bay Packers oder sowas. Aber dieses Jahr sind es gefühlt irgendwie 2 Zweitligisten, die im Finale sind, oder? Also ich glaube, irgendwann habe ich mal gelesen, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ey.
Ich will ja auch gar nicht über diesen Super Bowl sprechen.
Nee, ich merke schon, du willst über Kentucky Fried Chicken reden, ey.
Ja, weil man holt sich da immer so ein Eimer Hähnchen da bei Kentucky. Ein Eimer Hähnchen ist auch geil.
Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bei Kentucky Fried Chicken gegessen, außer vor 3 Wochen in Porto, weil wir da zu Unzeiten nachts angekommen sind, nur noch der Laden offen hatte. Und es war das allerletzte. Also Mal abgesehen davon, dass ich natürlich mit meinem Unterfangen, da vegetarische Alternativen zu bekommen, ja, wirklich drastisch oder kläglich gescheitert bin. Ja, noch dazu war es einfach so ein asozial unfreundlicher Laden. Das war jetzt nur der Laden, aber wir kamen da irgendwie um 1 Uhr nachts an. Das Ding war bis 2 oder 3 Uhr offen und wir durften nicht mehr uns da reinsetzen, weil die schon geputzt hatten. Das heißt, wir mussten uns raussetzen. Es waren nachts da auch 3-4 Grad. Wir hatten ein Tablett bekommen, also in der vollen Annahme, dass man sich da auch noch reinsetzen darf. Und dann schickt er uns direkt nach draußen. Wir sitzen bei 3 Grad da rum und fressen unsere Pommes. Ey, was ein Ranzladen. Also, boah, nie wieder KFC und vor allem nicht in Portugal. Was eine Scheiße.
Auf jeden Fall hier, NFL findet jetzt tatsächlich auch in Deutschland statt. Wir hatten ja schon mal irgendwie drüber geredet vor ein paar Jahren. Und das ist jetzt auch offiziell, glaube ich, dass 4 NFL-Spiele in Deutschland, ich glaube in München ist Standort, ne?
Ey, ich habe mir das weder durchgelesen noch mich damit beschäftigt. Keine Ahnung. NFL ist das, wo das Finale Super Bowl ist, ne?
Ja, ja, genau. Guck,
allein da ist es bei mir schon, hapert's schon, ey.
Ey, und der soll doch auch bald in Tottenham stattfinden, ne?
Ja, vor allem, dass Tottenham sich da darauf beworben hat, finde ich sowieso ganz kurios, ne? Weil das ist ja jetzt quasi der umgekehrte Weg im Gegensatz zu dieser ganzen, vor allem Finalvermarktung der europäischen Ligen und Verbände, die jetzt irgendwelche Finals nach Saudi-Arabien oder auch mal nach Amerika oder sonst wohin geben, um da neue Märkte zu erschließen. Und jetzt wird das so ein bisschen umgekehrt und die NFL soll in Europa, beziehungsweise der Super Bowl soll dann gegebenenfalls in Europa ausgetragen werden. Ich glaube nicht, dass in England jetzt so ein Rieseninteresse vor allem bei Tottenham so ein Rieseninteresse am Super Bowl ist, sondern ich habe jetzt mitbekommen, das ist in erster Linie aus der Idee entstanden, dieses Stadion attraktiv zu machen, weil Tottenham hat ja neu gebaut, jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, und das Ding heißt ja immer noch Tottenham Stadium und das hat ja auch einfach den Grund, dass die keinen Namenssponsor finden, ne?
Ach stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja klar, die heißen echt noch so, wie sie ursprünglich heißt.
Das Stadion heißt, obwohl es ein Neubau ist, ich würde sagen, es gibt in den Profiligen kein einziges Fußballstadion, was in den letzten 3, 4, 5 Jahren gebaut wurde, was nicht von Anfang an einen Sponsorennamen hatte, beziehungsweise spätestens in der Bauphase dann irgendwann einen gefunden hatte. Aber bei Tottenham ist es jetzt wohl so, dass die hoffen, durch diesen Super Bowl, also das Ganze ist noch gerüchteweise, ne? Aber letztendlich ist es natürlich auch für Tottenham eine ganze, eine finanzielle Sache, weil die hoffen sich wirklich einen Namenssponsor an Land zu ziehen, der quasi den mehr Kohle bringt, als diese Ausrichtung von dem Super Bowl kostet. Denn in erster Linie kostet es ja wirklich, das Ding da auszutragen, denn die NFL verlangt, glaube ich, da einige Sachen wie eine Austragungsgebühr grundsätzlich erstmal, dann wollen die Steuerbefreiheit garantiert haben, die wollen Hotels bereitgestellt bekommen, die wollen extreme Parkmöglichkeiten haben.
Hotels also, in England, ach du einiger Verteil.
Viel Spaß. Ja gut, über die Qualität steht da noch nichts, ne? Also diese Finanzkalkulierung, hofft wohl, also ich zitiere mal, laut Daily Mail dürfte sich mit einer Bewerbung auch die Hoffnung verbinden, dass das vor 3 Jahren eröffnete und knapp 1,2 Milliarden Euro teure Stadion einen Namenssponsor an Land zu ziehen. Präsident Louis von den dort beheimateten Tottenham Hotspur soll auf 475 Millionen Euro über 20 Jahre hoffen. Also auf jeden Fall hofft Tottenham jetzt darauf, da Austragungsort des Finales zu sein. Die tragen ja übrigens auch schon 2 NFL-Spiele aus. Also grundsätzlich können die das wohl, aber Super Bowl wäre halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und vor allem halt auch eine finanzielle Nummer, ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber die scheinen halt einfach auf sehr viel Kohle für dieses Namenssponsoring zu hoffen. Und so ein bisschen hoffe ich, dass gerade es sich zeigt, dass Stadion-Namenssponsoring sich überhaupt nicht rentiert. Ist zumindest schon den Eindruck habe ich schon immer eigentlich, oder?
Weiß ich nicht. Bei großen Vereinen kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber.
Also ich hab zum Beispiel jetzt gehört, dass Spotify das Ding in Barcelona namenssponsern will. Camp Nou. Das kostet auch Millionen von Euro. Das bringt doch Spotify nichts. Was haben die denn davon, dass das Scheißding Spotify Camp Nou heißt oder wie auch immer? Da hört doch keiner mehr Musik über Spotify.
Das wäre geil, wenn das Football Was My First Love Camp Nou heißen würde, ne?
Dann wäre Football Was My First Love pleite. Das wäre das Erste. Sonst würde nichts passieren.
Also pleite ist übrigens auch bald Brescher. Weil Filippo Inzaghi ist dort aktuell Trainer, ganz kurze Kuriosität aus Italien. der hat interessante Verträge geknüpft mit dem Verein, weil die wollten den jetzt rausschmeißen. Brescher ist da, glaube ich, Dritter. Aber aktuell spielen die nicht ganz so gut, ein paar Niederlagen und es passt nicht so richtig im Team. Und dann haben die Pippo Inzaghi rausgeworfen und der gute Mann hat sich dann wieder eingeklagt, weil irgendwo war eine kleine Klausel im Vertrag, dass die ihn nicht rausschmeißen dürfen, sofern die noch auf den ersten 8 Plätzen sind. Und jetzt ist er wieder im Amt.
Das finde also, ich aber auch interessant.
Kurz dass, italienisch abgewickelt.
Mega italienisch. Also die ganze Geschichte, vor allem, das wäre mir doch auch als Trainer zu blöd eigentlich, wenn ich schon weiß, ich habe eigentlich gar nicht mehr das Vertrauen, aber ich mach's weiter. So, vor allem, dass das jetzt auch die Lösung ist, dass dass der dann da weiter das machen darf. Also dass der jetzt
irgendwie das ist noch auch viel, so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen deutsch, ne? Ja, das ist doch mein Recht.
Voll, ich finde das voll komisch auch. Ja, ich finde das voll auch komisch auch, dass die ihn nicht rausschmeißen dürfen. Okay, das ist ja auch logisch, aber dass die ihn nicht beurlauben dürfen. Also das verstehe ich nicht so ganz, weil dass der letztendlich das Recht hat, da Trainer zu sein und dass die keine Chance haben, wen anders da zu installieren und ihm zu sagen, ja, du kriegst hier deine Kohle, aber leg dich an den Strand. Also das ist finde ich so eine komische Handhabe da. Aber ja, Glückwunsch Inzaghi zu diesem Job.
Ja, ich wollte nur kurz eine kleine Italien-Story einmal. Es macht ja immer Spaß. Die haben ja immer Spaß da drüben, ne? Die
haben ja, immer zwischendurch was. Sachen hier italienisch einwerfen ist definitiv sorgt auf jeden Fall für den Unterhaltungsgehalt dieses Podcasts.
Dann machen wir noch weiter mit Saint-Gillois. Es geht um den belgischen Traditionsverein. Über
oh, kurze Rückmeldung übrigens, wir haben es letzte Woche richtig ausgesprochen.
Also, ja, ich habe es richtig ausgesprochen, ne?
Na, ich habe es versucht und du hast gesagt, jo, passt.
Ja, ich spreche auch Französisch, wie du am Wochenende wieder gemerkt hast. Aber da sprechen wir gleich noch drüber, ne?
Fließend. Aber mit dieser Ankündigung hast du jetzt in Zukunft einige Vereinsnamen vor der Lippe, würde ich mal sagen, ja, wo ich gespannt bin, wie du das hinkriegst.
Warum steht Saint-Gillois auf Platz 1 in Belgien? Warum sind die so erfolgreich aktuell? Das ist natürlich die Frage, die wir uns nicht gestellt haben, sondern der Kicker. Das muss man da mal ganz klar sagen. Das ist hier Copy and Paste. Der Kicker liefert ab, ne, bei solchen Sachen. Muss man einfach sagen. Die Kicker liefert
immer ab. Ja, wobei, also der Kicker, klar, da musst du dich, wenn was auf Kicker steht, dann musst du dich zumindest nicht fragen, stimmt's wirklich oder woher haben die das, sondern das ist dann meistens schon ganz, ganz gut. Ne? Da kann man ja sagen, das ist in Ordnung. Ich fand's aber schon krass, dass jetzt meistens, ey, ganz ehrlich, es ist gerade Olympia, ne? Im Normalfall habe ich die Kicker-App ja zu solchen Zeiten deaktiviert, weil da kommen ja nur uninteressante Scheiße. Also dann kommt
wir haben heute Bronze im Mannschaftsspringen geholt.
Ja,
0,9 Punkte Vorsprung.
Ja, juckt den Toten. Also das ist wirklich, das interessiert mich so, so wenig. Und das ist wirklich nervig, dass jetzt, ich bin ja schon genervt, dass bei Kicker mittlerweile jedes Bundesligaspiel da so eine eigene Push-Up-Meldung bekommt. Also dann, ja, Max Kruses Debüt, Wolfsburg haut Hoffenheim weg. So, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also wenn da jetzt mal was Krasses passiert und Bochum Bayern schlägt, dann finde ich es in Ordnung, dann eine Push-Up-Meldung.
Sieg Hertha.
Oder wenn Hertha mal wieder ein Spiel gewinnt, das wäre auch eine Push-Up-Meldung. Aber für jeden Scheiß brauche ich das nicht und erst recht nicht zu Olympia, wo dann auch noch diese Non-Football-Meldungen kommen, die mich wirklich überhaupt nicht jucken. Und ich war ganz überrascht, dass jetzt am Wochenende die Meldung auch als Push-Up kam. Aufsteiger auf Meisterkurs, wie viel Märchen steckt hinter Union Saint-Gillois? Sag mal.
Geläuse, ne?
Geläuse. Saint-Gillois.
Auf jeden Fall, Tim kriegt diese Meldung auf sein Handy. Und wir waren gerade bei einem U17-Spiel und haben natürlich ganz gespannt das Spiel geschaut. Fügt diesen Link einfach in unseren Folgenplan ein, weil man weiß, ja, das wird schon passen. Das finde ich einfach ein geiles Qualitätsmerkmal. Finde ich gut, ey.
Also man musste nicht draufklicken, um zu wissen, das ist gehaltvoll und für uns auch interessant.
Saint-Gillois ist ein Traditionsverein aus Brüssel. Oder wie der Franzose sagen würde, Bruxelles.
Ich glaube nicht, dass der Franzose Bruxelles sagen würde.
Hat zwar schon 11 Meisterschaften geholt, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die letzte war, glaube ich, im Jahr 1935 und
ja, also Sachen, die so in 30er Jahren, die zählen ja auch nicht mehr wirklich, ne? Also
die zählen ja so, nicht, ne? Die zählen auch
das
einfach
zählen, nicht. Also, wenn ich das immer gar nicht höre, wie oft Schalke zum Beispiel deutscher Meister war, ja, aber nicht wirklich deutscher Meister.
Na, zählt einfach nicht. Auf jeden Fall sind die jetzt als Aufsteiger auf Platz 1, das hat man ja auch irgendwo mitbekommen. Und da hat Kicker jetzt so ein bisschen geguckt, wo liegen denn eigentlich hier die Wurzeln des Erfolgs? Und die führen sogar tatsächlich nach Deutschland, und zwar zu Jürgen Bartsch. Das ist ein deutscher Multimillionär. Es gibt so viele Multimillionäre, von denen man wahrscheinlich noch nie was gehört hat. Das ist völlig krank. Und der wurde 2015 Präsident, ehe Toni Blum ihm die Anteile abgekauft habe. Und der Typ ist gleichzeitig Vorsitzender von Brighton. Brighton kennt man von der Freundschaft zu Leverkusen.
Daher kennt man Brighton. Nicht den Premier League-Verein, man kennt Brighton in erster Linie durch die Freundschaft zu Leverkusen.
Ja, aber Tim, in unseren Brighton-Graden ja schon, ne? Den habe ich nicht vorbereitet hier, ne? Muss ich mal dazu sagen. Tony Bloom ist aber korrekt. Das ist ein korrekter Reicher, weil der hat nämlich sein Geld durch Sportwetten gewonnen. Wahrscheinlich Dritte Liga X. Und der führt zu... Schöne Grüße.
Grüße, und ja. Dritte Liga X, ey.
Kaiserslautern wieder. Und der führt ein eigenes Unternehmen. Das wiederum jetzt ganz interessant, also finde ich ganz interessant. Und zwar, das heißt Star Lizard. Und das ist so eine Datenkrake, die sich auf Fußball fokussiert. Wo alles von Fußballern an Daten gesammelt wird, so wie dieses Opta oder wie das heißt, weißt du?
Mhm, ja, ja.
Mit Statistiken hier, Fehlpässe, Ballbesitz, alles Mögliche, bis ins kleinste Detail. Und diese Daten werden weitergegeben an Sportwetter, sodass die ihre Wetten besser...
Buchmacher heißt das, oder?
Ja, oder Buchmacher von mir aus auch. Und mit den Daten kann man logischerweise dann aber auch mal schauen auf dem Transfermarkt, welche Spieler vielleicht so ein bisschen unterbewertet sind. Und da ist ja auch dieser, heißt der Daniel Undaf? Heißt der Daniel ja, ne?
Wer?
Der aus Meppen gekommen ist, der da jetzt der große Star ist.
Keine Ahnung.
Ja.
Woher soll ich das denn wissen? Ich kenne diese Leute, die auf der Tribüne sitzen und diese Opta- oder Starts-Bomb-Sachen vollfüllen. Das haben, glaube ich, jeder Hopper hat so jemanden auch schon gesehen. Dann stehen da teilweise Leute mit AirPods oder was in Ohren, gucken dieses Spiel und tippen die ganze Zeit auf irgendwelche Knöpfe auf einem Tablet, um dieses Spiel zu digitalisieren quasi, um das in Daten zu bringen. Wer hat gerade Ballbesitz, wer hat Pass und dies und das und jenes, wo diese Daten immer herkommen. Das gibt's ja nicht nur im Profifußball, wo dann die Kamerabilder komplett ausgewertet werden, sondern das gibt's ja auch in der dritten Liga oder Regionalliga, wo die Leute dann da wirklich mit einem Tablet sitzen und alles, was gerade passiert, live quasi eintippen. Das finde ich richtig krank.
Auf jeden Fall auf dem Platz von Saint-Gilloire steht einfach so ein bunt gemischter Haufen aus so datenbasierten Spielern, weißt du? Also die haben das einfach so nach den Daten eingekauft größtenteils und dieser Undaf, ich glaube, der ist der Stürmer, der ist an sehr vielen Toren beteiligt, der kam ursprünglich aus Meppen, ist jetzt für die belgische Liga zu gut und der wird natürlich dann nach Brighton geschickt, weißt du? Der wurde jetzt nach Brighton verkauft, aber für den Rest der Saison wird er nach Gilloire ausgeliehen und solche Geschichten finden da jetzt statt und Leute, die aber in Brighton zu schlecht sind, die kommen natürlich dann rüber und das ist halt so ein Tausch-Tausch-System und letztendlich geht es dann wahrscheinlich auch nur darum, Spieler zu finden, die unterbewertet sind. Man hat ein Grundkapital, kann die einkaufen und erhofft sich dann durch diese Daten, die man hat über die, dass die einfach ihren Marktwert steigern. Das ist jetzt nicht so wie Kaiserslautern mit Hani Ramsey und Crunchips, die da ein bisschen Geld reinbuttern, sondern da steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter und letztlich geht es halt auch in Belgien um Geld. Hani Ramsey und Crunchips ist auch ein tendenziell guter Folgename, ja, ne?
Absolut.
Also die hatten doch Crunchips früher als Sponsor.
Ey, ich weiß nie genau, ob die Crunchips oder Shio-Chips oder was hatten. Ich glaube auch Crunchips.
Ich hätte auch Crunchips gesagt. Aber ich hab selten Crunchips gegessen in meinem Leben. Du?
Ja, ich fand Pombeeren immer geil. Aber Pombeeren waren es auf keinen Fall, die da auf dem
Tisch. Nee, Pombeeren fand ich auch immer geil. Vor allem, wenn du Pombeeren auf deine Zunge legst, dann tut das so ein bisschen weh, weißt du? Dann saugt das sich so ein. Kennst du das Feeling?
Nee. Ich fand Pombeeren nur immer peinlich zu kaufen, weil das waren irgendwie so Kinderchips. Das konnte man nie kaufen. Das war nicht cool.
Ja, weil da auch so ein scheiß Bär drauf ist. Das ist ein riesiger
Bär. Ja, warum, ey? Schmeckt an sich geil. Naja. Um mal wieder zurückzukriegen, ich finde das richtig, richtig schwierig, übrigens da sich eine Meinung zu bilden, weil wenn so Vereine mit so einer gewissen Tradition, wenn die jetzt hochgekauft werden, das finde ich richtig unangenehm, darüber reden zu müssen, weil letztendlich jeder Verein und auch die Traditionsvereine haben natürlich teilweise Geldgeber, die moralisch mehr oder weniger ihre Kohle gemacht haben und die jetzt in den Fußball ballern. Und irgendwo lebt der Fußball natürlich auch dadurch, dass es Sponsoren gibt und Geldgeber gibt. Und wenn das jetzt ein Verein ist wie Saint-Gilloise, dann ist es ja irgendwie von außen betrachtet attraktiver, als wenn die jetzt irgendeinen Konstruktverein aus der vierten Liga da hochgeballert hätten. Aber andererseits ist es ja eigentlich nichts anderes, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Klar, sehe ich genauso, dass es im Prinzip genau dieselbe Kacke ist eigentlich, ne? Also es ist nicht das romantische Fußballmärchen. Das hat den Kicker gut aufgedeckt.
Das ist im Grunde, ganz ehrlich, das ist doch fast genau das gleiche wie Paris, wo man auch sagt, das ist ein Traditionsverein, richtig gute Fanszene, hat immer Bock gemacht, da hinzufahren. Und jetzt guckst du teilweise ist man ja gar nicht hingefahren, also als Hopper jetzt von außen betrachtet. Mittlerweile weiß man schon, es ist eigentlich ganz attraktiv, diese Paris-Spiele zu sehen, aber man guckt die immer mit einem schlechten Gewissen. Das ist, die unterstützen hier einen Verein, der 0,0 unterstützenswert ist. Das sind Ansätze, so von so moralische Ansätze, die ich 0,0 teile. Und trotzdem bin ich gerade hier und gucke, was die veranstalten, weil ich das dann doch irgendwie wieder gut finde. Es ist doch, ich finde, man ist ganz oft irgendwie in der Bredouille mit sich selbst.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Also ganz, ganz, ganz schwierige Nummer, ja. Aber übrigens, würde ich jetzt mal sagen, muss ich mir mal selbst auf die Schulter kloppen, guter Übergang zu Paris, oder?
Ja, du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, das war ja, als wir da waren, vor 13 Jahren, lieber Tim, dann nochmal ein bisschen anders, ne?
Ja, ich wollte sagen, ein kurzes Revival noch, Valentinstag, bester Valentinstag war ja wirklich bei uns vor mittlerweile wirklich 13 Jahren, Paris Saint-Germain gegen Saint-Étienne und das ist so ein Spiel, und ich weiß, wir haben ja auch eben schon drüber geredet, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, aber das Gesamterlebnis, das war ja nicht nur das Spiel war ja nicht an sich nur gut, sondern auch mit welcher Motivation und mit welchem Kenntnisstand man da hingefahren ist, das war einfach etwas, woran man sich heute gerne nochmal so ein bisschen nicht zurückerinnern möchte, sondern man würde gerne nochmal in dieser Situation sein, dass man Sachen nicht kennt, ne? Man würde gerne nochmal irgendwo hinfahren und einfach komplett geflasht werden. Und das war ja damals so. Also,
genau,
ich vor allem, ich bin da hingefahren, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet.
Ja, ich würde jetzt nochmal so auf Sachen eingehen, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben zu dem Spiel, die aber auch irgendwo dazugehören. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens aus Spaß mal geguckt, weil Paris hat ein Freitagsspiel gehabt gegen Stade Rennes und einmal geschaut, ja, gibt's da noch Tickets für, vielleicht kann man da irgendwas drum rumbauen, weil wie du schon sagst, die Kurve ist halt gut in den 90 Minuten, weißt du, wenn man halt nur auf das Kurvengeschehen eingemischte. Und dachte ich mir, ja, gibt's für solche Spiele überhaupt Tickets, wie ist das eigentlich bei Paris, ne? Und dann habe ich geguckt, hier, Billetterie, mal gucken, gibt noch Tickets. Und dann kostet einfach ein Ticket, ich weiß nicht, ob es jetzt die besten Tickets waren, 220 Euro, ein Ticket gegen Rennes. Was ist da denn los? Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, aber ich würde sagen, wir fanden es teuer mit 30 Euro oder so.
Ich habe auch eine Erinnerung, dass es 30 oder 35 Euro kostet hat.
Ja, ja.
Wir fanden es, war, glaube ich, damals die teuerste Karte, die ich je gekauft habe bis dahin.
Und um auf das Spiel nochmal einzugehen, so, das war für mich auf jeden Fall auch so das Spiel, was mich, glaube ich, so krass von dieser ganzen Geschichte, ja, Groundhopping, Fankultur, Fanszenen begeistert hat, dass ich das heute immer noch mache. Das hat wirklich einen Bärenanteil dazu beigetragen, weil man selten so geflasht war wie in dem Moment, fand ich.
Ja, wobei da muss
geschockt,
ich sagen,
ich war fast geschockt, ey.
Ja, ich, also, geschockt. Also dieser Moment würde ich im Nachhinein bei mir betrachten, war dieses Skandinavien-Tour 2008, wo ich gesagt habe, ey, das hat ja so Bock gemacht, Fußball in anderen Ländern zu gucken und Verein zu sehen, wo man den Vereinsnamen nur außer Zeitung, ich würde schon sagen, Zeitung, was ist wirklich die Zeitung? Damals war bei uns in der Tageszeitung immer auf der letzten Seite dieses International, da waren alle Tabellenstände von den ganzen internationalen Ligen und da hat man die Feinde kennengelernt. Und das war echt, das war echt ganz geil, war dann die erste schwedische Liga abgebildet. So, das hat doch kein Menschen gejuckt, aber ich habe es mir durchgelesen.
Sollen wir über das Wochenende sprechen? Beziehungsweise, du warst ja auch kurz mal in Italien, in der Schweiz und so noch unterwegs, ne?
Ich hab diese Woche echt ein paar Grenzen durchstoßen, will ich fast sagen. Das ging schon gut los, indem ich versehentlich durch Österreich gefahren bin und dementsprechend einen absoluten Tankfail hatte. Also, um mal kurz zurückzugreifen, wir haben letzte Woche, mussten wir, glaube ich, schon am Sonntag aufnehmen, weil es für mich am Montag schon losging Richtung Italien. Am Dienstag hat dort Empoli gegen Borussia Dortmund gespielt auf U19-Ebene, also in der Youth League. Und dementsprechend hatte ich irgendwie Bock, das Ganze mit Landweg zu machen. Ich finde, dann hat man auch irgendwie ein bisschen mehr davon.
Der Weg ist das Spiel.
Gerade Empoli ist jetzt auch nicht in der Nähe von irgendeinem guten Flughafen. Klar, Pisa, aber da gab es keine guten Routen. Ich fand, Landweg war ganz geil. Hat mich auch noch dazu gebracht, dass ich am Mittwoch im Schweizer Pokal vorbeischauen konnte und das Auswärtsspiel von St. Gallen gesehen habe, was definitiv einen Besuch wert war. Nee, ich wollte gerade sagen, los ging es am Montag, in Deutschland noch schnell vollgetankt und dann kurz durch Österreich gefahren und gemerkt, dass in Österreich, glaube ich, 20 Cent billiger gewesen wäre zu tanken. Ich weiß nicht, normalerweise bereite ich mich auf sowas.
Hattest du nicht auf dem Schirm?
Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ich hatte
es auf dem Schirm, dass in Österreich billiger ist zu tanken. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir durch Österreich fahren. Das war
mein Problem. Okay.
Weißt du, ich hatte einfach die Route, ja klar, wie immer da.
Man fährt ja dieses Stück durch Vorarlberg da, ne?
Ja, genau, richtig. Ja, ja. Und dementsprechend war es dann ja sogar so, dass ich mir dann auch immer denke, man kann ja die österreichische Vignette, diese 10-Tages-Vignette, sich einsparen, indem man dann eben am Bodensee herfährt und
Konstanz?
Nein, Bregenz, durch Bregenz.
Bregenz.
Durch Bregenz, das war gerade sagen, Konstanz ist da noch gar nicht. Nee, dass man kurz durch Bregenz fährt und Hart und diese kleinen Dörfer da, da verliert man ja, glaube ich, 10 Minuten mit, aber spart sich diese Vignette. Hatte ich irgendwie für angemessen gehalten am Montag. Und dann bin ich natürlich auf diesen Landstraßen in Österreich und sehe diese 1000 Tankstellen, wo ich überall hätte tanken können. Sehr ärgerlich gewesen, vor allem, wenn man danach in der Schweiz und in Italien tanken musste. Das war wirklich richtig dumm.
Auch generell diese Spritpreise. Wie soll das noch weitergehen? Also mach doch gleich 12 Euro pro Liter, ey.
Was ist das für eine Scheiße? Das Geile ist ja zur Zeit, dass es in Italien nicht mehr teuer ist, weil es in Deutschland genauso teuer ist. Also es war wirklich so, dass ich, glaube ich, in Italien für 1 Cent mehr getankt habe als vorher hier in Lippstadt. Und wenn alles teuer ist, ist es irgendwie überhaupt nirgendwo mehr teuer. Ne? Teuer ist nur immer das Verhältnis. Also wenn überall anders der Diesel 2 Euro kostet, dann wäre 1,70 in Deutschland ja voll billig. Also ist immer eine Betrachtungsweise, habe ich festgestellt. Nee, ansonsten haben wir eine coole Tour gehabt, sind in Como gelandet über Nacht und hatten dann 2 Tage richtig geiles Wetter. U19-Spiel mit Borussia in Empoli, lohnt sich auch einfach, macht einfach Bock, diese U19-Spiele zu besuchen, wenn es weit auswärts ist, wo dann auch so ein Haufen hinfährt, der immer bei diesen Jugendspielen zu finden ist. Das hat war schon ganz geil, hat schon Spaß gemacht, so mit 30, 40 Leuten bei so einem Spiel zu waren, wo man im Gästeblock ist, weit weg von zu Hause und jeder jeden kennt.
So ein Allesfahrer-Ding. Allesfahrer-Feeling wahrscheinlich, ne?
Das war schon ganz cool. Das hat schon Spaß gemacht. Also waren 2 coole Tage. Empoli natürlich überhaupt keine Reise wert. Also ich, witzigerweise, heute Dwitzwoche ist, der 16., dann war tatsächlich mein letzter Italienbesuch exakt auf den Tag heute vor 2 Jahren, auch in Empoli, bei Empoli gegen Pisa. Und schon damals war Empoli wirklich nicht allzu cool, auch wenn Pisa den Gästeblock einigermaßen gerockt hat. Aber wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, dass ich jetzt 2 Jahre lang nicht nach Italien fahre und dann wieder nach Empoli, also das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, weil Empoli ist wirklich ein Drecksloch. Und dementsprechend waren wir auch den Tag über vorher in Florenz und den Abend dann auch in Florenz. Das lohnt sich natürlich erheblich mehr, als in Empoli zu verweilen. Haben dann auf der Rückfahrt noch einen Mitfahrer in Malpensa rausgelassen, dass der schon nach Hause fliegen konnte. Der hatte keine Zeit mehr, um am Mittwochabend noch Schweizer Pokal zu sehen. Ich würde schon sagen, er hat was verpasst. St. Gallen ist in diesem Jahr relativ weit im Pokal, beziehungsweise zumindest weiter als die anderen Großen. Also die beiden Züricher Vereine sind schon raus, Basel ist schon raus, Bern ist schon raus. Und so hat sich ergeben, dass jetzt im Viertelfinale nur noch 4 Erstligisten waren. Und jetzt im Halbfinale noch 3, denn ich weiß gar nicht, wer jetzt rausgeflogen ist. Lausanne, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich weiß gar nicht genau, ja, aber ja.
Ich glaube, Lausanne ist noch rausgeflogen. Yverdon ist auf jeden Fall weiter als Zweitligist und St. Gallen hat es auch geschafft.
Die haben aber auch Ausschreitungen gemacht, ne, Yverdon. Also die haben sich das auch verdient, weiterzukommen.
Richtig krass, das fällt auch in diese Kategorie. In der Schweiz ist zurzeit überall was los. Da siehst du dann die Fotos von Yverdon gegen, ja scheiße, gegen wen? Gegen Thun? Ich glaube, gegen Thun. Und
ein Spiel, was man so nicht auf dem Schirm hätte für
Ja, voll. Ne? Und ja. Sah richtig gut aus. Auch an das St. Gallen-Spiel, was ich dann gesehen habe, hat natürlich richtig Bock gemacht. Die haben in Carouge gespielt. Carouge ist, man ist geneigt zu sagen, ein Stadtteil von Genf. Das stimmt auf dem Papier nicht, denn es ist eine eigene Stadt. Aber de facto ist es, ein Übergang ist irgendwie zusammengewachsen und gehört quasi zu Genf. War ganz, ganz interessant. Ich habe dann auch noch mit einem St. Galler vor Ort gequatscht und der sagte auch, Genf ist eine ganz andere Schweiz als die Ostschweiz. Genf sieht schon aus wie Frankreich. Das ist Genf ist wirklich nicht schön. Ne? Genf ist ja echt, passt in unsere Kategorie Drecksloch heute. Also das ist so Plattenbau, den siehst du sonst in der Schweiz eher selten. Und Carouge tut da auch keinen Abbruch. Ja, die Gäste haben den Laden da einigermaßen, ja, also ich sag mal so, der Gästeblock, der Gästemob war souveräner als die Mannschaft. Die hat es irgendwie mit 2-1 über die Runden gekriegt und ist ins Halbfinale eingezogen. Für St. Gallen jetzt die große Chance, dieses Jahr was zu reißen. Also ich glaube, die haben seit 1969 irgendwie so nichts mehr gewonnen oder den Pokal nicht mehr gewonnen. Und dementsprechend natürlich jetzt als verbleibender Favorit mit einer Riesenchance. Im Halbfinale geht's nach Yverdon, also zum einzigen Zweitligisten. Und dann könnte es unter Umständen im Finale gegen Luzern gehen. Das war übrigens das Finale vom letzten Jahr, das sie verloren haben. Also gewissermaßen auch noch eine offene Rechnung wäre dann zu begleichen. Also Schweizer Pokal auf jeden Fall dieses Jahr sehr attraktiv. Zum einen mit der sportlichen Gegebenheit, dass ja doch ein paar Underdogs dabei sind. Und zum anderen natürlich, dass die Schweiz zurzeit im Kommen ist, würde ich sagen. Man früher auf Ultras WS gesagt hat, ey. Also Schweiz,
Mob-Fotos. Fotos von Mobs. Das ja. Stand immer so bescheuert sein. Das ist jetzt, was haltet ihr von Dorf-Ultras?
Stand da Fotos von Mobs?
Ja, Mob-Fotos von Mobs, das war eine ganz komische Zeit auch, ne? Ultras WS, verrückt. Ultras WS. Wie ist St. Gallen auswärts? Also ich habe St. Gallen nur einmal, ich habe St. Gallen zweimal zu Hause gesehen und so bei Heimspielen, gut, man ist dann auch häufig da mit dem Fokus auf den Gästeblock, wenn irgendwie Basel oder Zürich da spielt. Bei Heimspielen fand ich, ging das so ein bisschen unter. So, weißt du, also, so viele Schallstücke, wahrscheinlich auch viele Kunden da am Start. Ich weiß,
ja, aber, das war jetzt natürlich überhaupt nicht so. Also die
da fehlt mir gerade der Booster, Tim. Das ist schon ein bisschen länger her.
Ja, man muss mal sagen, dieses Spiel, was jetzt in meine Beurteilung fließt, war ein Mittwochabendspiel. Um 20 Uhr war Anstoß und von St. Gallen bis nach Genf fährst du 4 Stunden. Dementsprechend schon ein Spiel, was dich so ein bisschen aus deinem normalen Arbeitsalltag rausbringt. Es waren knapp 300 Gäste da und das war schon 80-90% davon standen dann auch geschlossen in der Kurve und haben dann 90 Minuten ihr Ding durchgezogen. Ist jetzt kein Vergleich, und ich glaube, das wäre auch unfair, den Vergleich damit mit Basel oder mit FCZ zu machen, weil die einfach von der Masse her viel größer da gewesen wären. Aber das, was St. Gallen da angetischt hat, war richtig gut und absolut unterhaltsam. Also da war ein sehr souveräner Auftritt, besser als ich ihn erwartet habe. Nach Abpfiff dann noch ein paar Batterien in Himmel geschossen und ein paar Blinker angehabt, sodass der Halbfinaleinzug gefeiert wurde. Das war es einfach wert. Also es war absolut wert, da diesen Abstecher zu machen. War ja für uns knapp 2 Stunden Umweg. Und man muss dazu sagen, es war ja nicht nur der Umweg, den wir als Preis dafür gezahlt haben, sondern auch die anschließende Rückfahrt, also von Genf bis nach Lippstadt sind es knapp 9 Stunden und die mussten wir durchfahren, weil am Donnerstag Arbeitstag war. Das war schon eine harte Nummer. Also das war der Preis, den wir körperlich gezahlt haben. Finanziell der Preis, den wir bezahlt haben, war dann noch dieser Mont Blanc-Tunnel.
Da sollte ich ja raten, wie teuer diese Maut des Mont Blanc-Tunnels ist. Möchte ich auch gerne an die Hörerschaft weitergeben. Bitte einmal kurz innehalten und raten, wie teuer diese Durchfahrt ist.
Ich gebe mal kurz die Fakten an. Also diese Durchfahrt dauert, keine Ahnung, zwischen 10 und 15 Minuten. Der Tunnel sieht aus wie Ranz. Man darf maximal 70 fahren, mindestens aber 50. Man muss mindestens 150 Meter zum Vordermann Abstand halten.
Wegen Corona.
Ja, wegen Corona wäre auch geil. Nee, wegen Sicherheits, aus Sicherheitsaspekten, weil es da, ich glaube 1999 war das, einen riesen Brand gab mit 40 Toten in diesem Tunnel. Übrigens auch eine richtig dumme Geschichte. Also das ist so eine Geschichte, das kannst du niemandem erzählen. 1999 ist ein LKW durchgefahren, der fing an zu rauchen. Und was ist, wenn dein LKW raucht und du im Tunnel bist? Du hältst an. So, dadurch gab es ein Riesenfeuer, ein Inferno, bei dem 40 Leute ums Leben gekommen sind und der Tunnel war, glaube ich, 3 Jahre lang dicht und seitdem gelten diese extremen Sicherheitsmaßnahmen da, als er wieder aufgemacht wurde. Ja, und das Ganze kostet dann auch noch dementsprechend eine kleine Unsumme und die da wäre, soll ich jetzt schon sagen?
Nee, wann ist ein Tunnel ranzig? Du hast gesagt, der Tunnel wäre ranzig. Ich habe bei den Tunneln noch nie so Qualitätsunterschiede für mich ausmachen können, wenn ich die
Zahlen wusste. Also gefühlt hat er keine Wand, sondern ist einfach das, was wie der Berg von innen aussieht. Weißt du, da, wenn, also ranzig ist, wenn das so wässrig ist und schmutzig. Es gibt doch
ja, dieses dunkle, ah, so ein bisschen dunkle, so richtig ranzgrau. So schwarz, so ein schwarz.
Ja, ich weiß. Als ob die einfach das Loch in den Berg reingeknallt haben und gesagt haben, so, jetzt ist hier ein Loch, da könnt ihr durchfahren. Und dann gibt's Tunnel, die sind gut beleuchtet, da hast du Betonwände an der Wand, da siehst du ab und zu mal einen Notausgang, der gut beleuchtet ist, oder siehst ab und zu noch Schilder, wie weit es noch ist und so ein
Ja, okay.
Nichts, was ich brauche, aber was schon den Eindruck macht, ist schon ein 3-Sterne-Tunnel.
Wobei das ist, was du beschilderst, das klingt aber eher so nach so einem Mont Bosnien, weißt du, wo die einfach kein Licht in dem Tunnel haben. Das ist stockduster da drin und du kannst dann auf einer einspurigen Straße durchfahren.
Ich will nicht übertreiben, es gab schon so eine minimale Beleuchtung da, aber alleine schon, dass ich in einem Tunnel Gegenverkehr habe, weißt du, das ist ja auch schon Quatsch. Also da muss doch wohl möglich sein, den Tunnel so breit zu machen oder zwei Löcher zu machen, dass ich da zweispurig fahren kann und nicht hinter einem LKW herrappeln muss. Und vor allem nicht, dass ich, wenn ich einmal kurz nach links ziehe, da in den Gegenverkehr reindonnere. Also absoluter Kacktunnel. So, jetzt sage ich, was er gekostet hat. 48,80 Euro. 50 Euro für 10 Minuten da durchfahren. Dann, ich komme da an diese Mautstation und dachte, okay, scheiße, der Tunnel müssen wir nochmal extra zahlen. Und dann fragte ich mich, ob ich hin oder retour, nur hin oder nur retour möchte. Und ich dachte, was soll ich denn, was kostet das denn jetzt hier? Kostet 48,80, wenn ich gesagt habe, ja, nee, für eine Rückweg habe ich kein Geld mehr, selbst wenn ich zurück wollte. Ich glaube, wenn man von der anderen Seite ausfährt, kostet es aber 2 Euro weniger, weil es unterschiedliche Steuersätze gelten. Denn das eine ist ja, der Tunnel ist ja auch die Grenze zwischen Frankreich und Italien. Und dementsprechend musst du auf der einen Seite einen französischen Preis zahlen, auf der anderen Seite den italienischen. Und der italienische Steuersatz ist höher und deshalb ist es von Italien aus teurer durchzufahren.
Also der Mont Blanc-Tunnel ist ein Haufen Scheiße, würdest du sagen?
Absoluter Haufen Scheiße. Wenn ihr den irgendwie umfahren könnt, umfahrt den. Das macht weder Spaß, da durchzufahren, und jeder Pass über den Berg wird deutlich attraktiver sein. Vor allem diese Berge da sind ja echt mega geil da. Also das war richtig schön. Und dann fahren wir einfach, da dürfen wir die Berge nicht mehr sehen und müssen dafür auch noch richtig blechen. Absoluter Schwachsinn, ey.
Unwürdig.
Unwürdig. Schweiz unwürdig. Also so ein schönes Land, aber abgezogen wird man finanziell an jeder Ecke, ey.
Der Schweizer denkt gerade, hier sind doch nur 2 Döner-Teller, bist du doof?
Ja. Tour zu Ende. Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, waren wir wieder in Lippstadt und dann ging's. Ich finde dieses Sprichwort so schön, dann ging's an eine Schippe, aber ich habe noch nie eine Schippe in der Hand gehabt, ey.
Ich habe auch selten Schippen in der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gehst du so einen Tag dann an morgens? Wie machst du dich dann so? Gehst du dann kalt duschen oder wie sieht das aus nach so einem anstrengenden Zweitagestrip?
Ja, ich gucke dann in den Kühlschrank und bete, dass noch ein Monster da ist. Ja, duschen und ab dafür. Ich habe ja auch schon oft gesagt, das höchste Gut von Leuten, die unterwegs sind, sind ja Urlaubstage und nicht die Kohle. Also wenn es irgendwie immer geht, dann zahlt man eine Mark mehr dafür, dass man aber an dem Tag noch arbeiten kann. Und ja, ich bin dann die Nacht durchgefahren und habe dann gearbeitet. Das war dann halt der Preis, den ich dafür zahlen musste, dass ich den Donnerstag nicht Urlaub nehme. Und also ich bin jetzt nicht vorm Rechner eingepennt am Donnerstag. Das
Ja, Tim, du Verrückter.
Schlimmer war es eigentlich, dass das Wochenende schon wieder genauso anstrengend war, ey.
Aber du hast jetzt einen Tipp, glaube ich. Du warst ja dann am Samstag in Belgien, du hast ja 3 Spiele geguckt und du hast ja einen ultimativen Tipp wirklich für alle Groundhopper, wie man in Belgien, wenn man 2 Tage Belgien macht, eine Übernachtung sparen kann. Ne? Wie spart man denn die Hotelkosten?
Aber ich dachte schon, scheiße, worauf willst du denn jetzt hinaus? Ich hab keinen Tipp. Letzte Woche hatte ich vielleicht eine Groundperle ausgegraben, aber ich habe diese Woche keinen Tipp. Was willst du von mir? Ja, es war echt also das Wochenende ging nicht viel und eigentlich waren ja auch Spiele, ja, selbst spielen war gegebenenfalls noch angesagt am Sonntag, am Samstag hätte der SV Lippstadt spielen sollen, ist beides ausgefallen, war jetzt nicht ganz überraschend, dementsprechend waren dann spätestens ab Donnerstag die Pläne für eine Belgien-Tour in der Schublade oder für Belgien-Touren. Problem nur, dass ja meine Mitfahrer jeweils nur Bock auf einen Tag hatten und ich aber 2 Tage nichts zu tun hatte. Also, ja, Samstag los, 3 Spiele in Belgien, ab zurück nach Lippstadt. Und dann, ich glaube, 2 Uhr war ich wieder in Lippstadt am Samstagabend, beziehungsweise am Sonntagmorgen, 7 Uhr klingelte der Wecker und am Sonntag ging es dann wieder los. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass du mein Mitfahrer warst am Sonntag. Wenn es dann auch nur für 2 Spiele gereicht hat, weil wir noch, Lost Ground Spotting machen wollten. Also du und ich dann bereitwillig eingeschlagen habe.
Ja, komm, Tim, also jetzt hier so tun, als wenn du gar keinen Bock drauf gehabt.
Hatte ich doch vorher im Vorfeld nicht. Muss ich doch
ja,
sagen.
Ja, aber im Stadion dich dann ablichten lassen wie ein Model. Also da muss man aber auch mal ehrlich sein jetzt hier.
Moment, nein. So, also jetzt müssen wir eben aufräumen. Zu Punkt 1, ich habe gesagt, ich hatte im Vorfeld keinen Bock. Ich habe im Nachhinein gesagt, dass das richtig gut war und richtig Bock gemacht hat. Zum anderen habe ich nicht posiert, sondern du hast einfach Fotos von mir gemacht, wie ich da rumsaß. Also das, ich bin ganz weit davon weg, hier mich als Model irgendwo ablichten zu lassen. Also das, da muss ich deutlich intervenieren.
Ja, vor allem optisch auch. Aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wir hatten nämlich ein ungewöhnliches Ziel als allererstes, und zwar waren wir in Tongeren. Wie heißt es jetzt überhaupt?
Tongeren. Das ist komisch, ne? Es gibt beide Schreibweisen da irgendwie, und so ganz haben wir nicht aufgedeckt, wann man welche nutzt, aber ich würde jetzt einfach mal niederländisch Tongeren aussprechen und nicht Deutsch.
Genau, wir nennen es einfach Tongeren, und in Tongeren steht tatsächlich ein Lost Ground. Belgien ist sowieso so ein Lost Ground Land. Belgien ist eigentlich ein kompletter Lost Place. Wieso ist Belgien eigentlich so hässlich?
Jetzt, Belgien ist komplett lost, ne?
Was ist Belgien denn? Ey, du musst mal wirklich, wenn jetzt jeder Hörer und wenn alle Hörer und Hörerinnen einfach mal diesen Fußballaspekt für 30 Sekunden ausblenden, ne? Es gibt gute Grounds, bla bla, hier Royal Antwerpen hat viele Hooligans und so. Wenn man das alles ausblendet und einfach mal Belgien ganz neutral betrachtet, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist so hässlich da. Das gibt's, als wenn da die Zeit stehen geblieben wäre, ne?
Ja, vor allem, du denkst da gar nicht drüber nach, weil du als Hopper einfach gerne in Belgien bist.
Genau. Also
im Normalfall. Weil du denkst, ja, geil, fettiges Essen hier, schön die Fritten nachher reinschieben und sonst was die Snackbar noch anbietet. Und die Stadien, wenn du ein bisschen guckst, kannst du immer geile Sachen machen. Das macht einfach Spaß, dieses Hobby in dem Land auszuleben. Aber du bist dann völlig subjektiv, was deine Einschätzung von Belgien angeht. Wenn dir jetzt ein Arbeitskollege sagt, ja, ich bin im Urlaub in Belgien, dann würdest du ja sagen, ja, okay, cool. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, was machst du
normalerweise in Belgien, Alter? Muss man fragen, wo denn da? Also auch so ein Tourist, der ist ja schockiert, wenn das erste Mal durch Belgien fährt. Und auch diese Straßen, die sind ja immer so gestrickt, dass man immer durch die Innenstädte fahren muss. Und überall, es gammelt ja an jeder Ecke. Also Brügge ist, glaube ich, noch eine ganz schöne Stadt. Aber so eine ganz normal klassische belgische Stadt ist einfach so in braun, oder?
Ja, also vor allem, der Samstag ging für mich ja in die Ecke Charleroi, und also dass das Land das schwarze Land genannt wird, das hat ja nicht nur die Gründe, also hat es schon offiziell, ich glaube, diese Bergbaugeschichte, diese Kohlegeschichte liegt da eigentlich offiziell hinter, aber das hat auch andere Gründe. Also da ist ja alles Schrott, da ist jedes zweite Haus steht leer. Also ganz ehrlich, die ganze Stadt wird meiner Meinung nach bald ein Lost Place sein, weil da wird auch keiner mehr wohnen. Also wir waren am Samstagabend im Stade de la Neuville, und drumherum stehen lauter Häuser, wo jedes zweite verfallen ist, wo ich mir denke, ey, da in dem Haus selbst wohnt keiner mehr, und ich will doch auch nicht daneben wohnen, weil ich Angst habe, dass demnächst hier die Maden durch meine Wohnzimmerwand kriechen. Also was ein Gammel, ey.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Aber kommen wir zurück nach Tongeren. Und zwar, dieser Lost Ground in Tongeren, der steht schon seit 1969 leer. Das ist völlig absurd. Also wenn das wirklich so stimmt, ich habe es nur auf einer Seite so gelesen. Und dementsprechend sieht es da auch aus. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es aussieht. Also das Feld ist so eine riesige, so eine Pferdeweide. Sind Pferde auf der Weide? Ich habe keine Ahnung. So ein Pferderasen.
Auf der Koppel. Ich glaube, Pferde sind auf der Koppel.
Pferde, also es sieht aus wie so eine Pferdekoppel. Rasen ist jetzt nicht mehr so da, aber man kann noch die Form, also man kann erkennen, dass da ein Spielfeld war, weil da auch noch alte Flutlichtmasten stehen und so ein Kram. Und es steht noch die alte Haupttribüne da. Und die ist so...
Also, dass die da noch steht, ist wirklich...
Ja, stehen, also ja, nicht mehr lange. Die wird da nicht
Teile
mehr lange
der Haupttribüne liegen auch schon.
Die Haupttribüne wird auch nicht mehr lange stehen, und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendein Abriss geplant ist. Also das wird sich schon von ganz alleine klären. Und ich habe ja mit vielem gerechnet, aber das war wirklich völlig krass. Das Dach ist so richtig eingestürzt, mehr oder weniger. Auch so Metallstreben hängen da runter, als wenn sich da, keine Ahnung, irgendein schwerer Mensch dran gehangen hätte oder mehrere. Alles ist so ein bisschen verbogen, alles rostet wie Schwein, die Stufen sind komplett von der Natur zurückerobert worden, da sind Bäume, also du könntest das Spiel gar nicht mehr sehen, weil jetzt überall so Bäume sind, die aber durch den Winter relativ kahl sind, und dann steht da einfach auf der Tribüne ein Liegestuhl, was da relativ witzig ist. Da werden wir auch noch ein paar Fotos hochladen zu. Das war krass. Was wolltest du dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, das ganze Ding ist eine eine real gewordene Unfallquelle. Also es ist einfach, überall können einfach nur Unfälle passieren.
Ja, ja, es wird...
Was wenn runterfallen, du kannst irgendwo einbrechen, du kannst dich irgendwo aufritzen. Also es ist, in Deutschland wäre das Ding seit mindestens 40 Jahren abgerissen, weil da hat niemand was von, dass es das gibt, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet. Das ist einfach nur, da wird demnächst irgendwann ein Kind spielen und es wird was auf den Kopf fallen. Also das ist Hammer.
Ja, und diese ganze Gegend, du bist in der Stadt in Tongeren, fährst durch die Stadt, da war dann Markt, das war relativ belebt, trotzdem halt hässlich, und dann fährst du halt 2-3 Straßen weiter, dann ist da einfach nur so eine Schotterpiste, alles ist so ein bisschen ranziger, 2 Typen stehen an einem Auto, die auf jeden Fall gerade Sachen machen, die justiziabel sind, und wir fahren dann davor und mit dem deutschen Kennzeichen, und alles so völlig absurde Situation einfach, und gucken uns dann dieses Stadion an, und das hat einen ziemlich traurigen Hintergrund, und da habe ich dann im Nachgang noch ein paar mehr Sachen zugelesen, und wenn man dann, kennst du das, wenn man so Sachen liest und man sich so viel mehr da hineinversetzen kann, weil man selbst dann schon vor Ort war?
Ja, und das
finde ich immer sehr spannend.
Ich finde es immer traurig, dass man das quasi im Moment des Daseins nicht auf dem Schirm hatte und dann fast nochmal das Bedürfnis hat, nochmal hinzugehen, um das unter diesem Eindruck der neuen Informationen wahrzunehmen.
Genau, man saugt, man hat zwar so ein paar Informationen, okay, was ist da jetzt genau, man weiß ungefähr, hier ist was passiert, und dann für den Podcast will man natürlich so viel wie möglich rausholen aus der Geschichte und merkt dann, oh krass, das ist jetzt echt eine heftige Nummer. Und zwar 1944 war da das große Derby gegen Excelsior Hasselt. Und es waren über 1000 Leute im Stadion. Das war ja auch gerade die Kriegszeit 1944. Da sollte es ja klingen. Wobei ich habe so kriegsmäßig, ich habe da diese Sachen auf dem Schirm, so ein paar Daten auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich habe da echt relativ wenig Ahnung von. Das ist überhaupt nicht mein Thema so. So irgendwie Zweiter Weltkrieg und so. Deins?
Ja, ich habe ab und zu mal ein paar Dokus gesehen und gerade was so diese Eroberung vom belgischen und niederländischen Bereich sind, bin ich ein bisschen im Bilde, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wann jetzt was war und so, weiß ich auch nicht so ganz genau.
Naja, okay.
Das war 1944 da jetzt, dass die da gerade in Belgien waren, das wäre mir jetzt nicht klar gewesen.
Es gab diese Verordnung, dass sich Menschen der Jahrgänge 1920 und 1921 vor dem 1. Februar melden sollten. Ich weiß nicht genau wo, aber die sollten sich auf jeden Fall melden. Und wer sich dann nicht meldete, der wurde halt verfolgt. Diese Geschichten, wie man sie halt überall schon irgendwo gehört hat. Die Menschen wurden verfolgt, die wurden gesucht, und es gab so Veranstaltungen, da haben die Deutschen dann immer mal geguckt, weil sie sich ausgemalt haben, okay, da könnten wir noch Leute kriegen fürs Arbeitslager, bla bla bla. Und Messen und Fußballspiele waren da halt besonders, ja, beliebt, nenne ich es jetzt einfach mal, in Anführungsstrichen. Es zeichnete sich schon ab an dem Tag, dass viele Zuschauer kommen werden, weil das halt so ein großes Derby war in der Region, und gerade in diesen Kriegszeiten ist ja Fußball auch immer was die Leute dann nochmal so zusammenbringt. Das war ja auch krass, das hat der Nadim aus Syrien, hat das ja auch erzählt in dem Podcast, den ich mit ihm geführt habe bei Football Was My First Love International, wie wichtig Fußball im Krieg ist. Klingt irgendwie absurd, aber ist.
Aber wenn man so hört, ist es absolut nachvollziehbar, ne?
Ist scheinbar so.
Ablenkung, ne? Brauchst, klar.
Genau, genau. Und es war sehr viel los in dem Stadion, und das war dann auch so ein Ding im Nachgang, dass ich erst im Nachgang dann gecheckt habe. Ah, krass, weil der Standort ist so, das Stadion steht in so einer Ecke quasi, und dann ist ja direkt da diese Bahnlinie, weißt du? Das war ja früher auch so. Und dementsprechend waren die Menschen im Stadion so ein bisschen in der Falle, weil das ganze Ding wurde dann von der Gestapo umstellt, also wirklich weiträumig umstellt, dass niemand mehr aus dem Stadion raus konnte. Die jungen Männer wurden dann da halt mitgenommen und deportiert. Also sehr, sehr, sehr krasse Geschichte. Und das Stadion steht dann leer aufgrund mehrerer Fusionen, wurde dann einfach nicht mehr genutzt. Aber es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort in Belgien. Und ich habe sehr viele Sachen darüber gefunden. Wenn sich das Ganze jährt, dann sprechen auch noch mal Zeitzeugen darüber, die sich irgendwo unter irgendwelchen Bänken versteckt haben und so ein Kram. Das fand ich schon ziemlich krass beim Lesen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass es nicht abgerissen wird. Kann vielleicht auch sein, weil es einfach ein Ort des Gedenkens auch ist, weil man da ist nur eine Mutmaßung,
aber finde,
weißt du?
Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, dann könnte man es aber mal ein bisschen pflegen, weil das Ding wird ja jetzt auch nicht mehr... Also wenn das als Gedenkstätte fungieren soll, das wird ja auch nicht mehr lange funktionieren. Also das Dach, da ist ja mindestens die Hälfte schon auf dem Boden und da wird die nächste Hälfte in den nächsten 2 Jahren auch unten sein. Wenn da ein Wind noch ordentlich durchballert, dann ist vorbei. Also als Gedenkstätte finde ich es ganz cool, wenn man sowas aufrechterhält und ein Stück weit ist ja auch nicht so krass pflegen muss wie ein Stadion, was genutzt wird. Aber in dem Maße ist es ja wirklich verwahrlost und das ist dann ja auch nicht angemessen, würde ich sagen.
Weißt du, was ich gerade merke, Tim, bei so, ich sag mal, bei so Themen, die so ein bisschen heikler sind, ne? Sowas jetzt gerade ist einfach irgendwie ein heikles Thema, dass es in dieser Podcast-Form, in dieser flüssigen Sprachform mega schwierig ist, das ordentlich zu machen, das ordentlich rüberzubringen. Weil ich habe irgendwas gesagt, die werden deportiert, bla bla bla. Du sagst, oh, coole Gedenkstätte, weißt du, das wird man ja niemals so schreiben. Aber in diesem...
Ich habe auch nicht gesagt, coole Gedenkstätte.
Als Gedenkstätte. Weißt du, man benutzt dann Wörter, die, ich stelle mir das immer in so einem Text vor, die würden niemals so in einem Text stehen, weißt du?
Ja. Ich finde, es ist auch einfacher, wenn man jetzt darüber sprechen kann, als wenn man da was zu schreiben muss und dann auch noch seine Emotionen auch noch in Schriftform verpacken muss, als wenn man jetzt so ein bisschen der Klang damit mitwirkt und man genau weiß, wie man Sachen meint. Das ist ja auch noch, eigentlich macht es uns einfacher. Also.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war, wer mal in Belgien ist, also kann man mal hin, ne? Sich das angucken, weil es irgendwie ein krasser Ort, ey.
Ja. Oder wer demnächst in der Ostukraine ist, die Spiele werden sich auch lohnen.
Ja. Oh Gott. Oh je.
Um das Thema jetzt hier mal schlagartig wieder zu das Blatt wenden zu lassen.
Ja, dann haben wir noch La Louvière geguckt, ne?
Dann haben wir noch stimmt, ey, wir haben ja so viele Themen heute, das ist eine pickepackevolle Sendung. Stimmt, wir haben La Louvière geguckt und zwar nicht nur einfach La Louvière-Spiel, ich habe die Saison schon eins gesehen, damals in Dourbouille, wir bleiben bei Dourbouille. Dieses Mal war es, glaube ich, vom Ground her deutlich attraktiver in Jet.
In Jet, Stadtteil von Brüssel. Brüssel ist nämlich eine Groundstadt.
Das sind ja so viele gute Dinger und es ist auch einfach nicht so weit von Deutschland aus. Das macht echt Spaß. Und als ich jetzt gesehen habe, dass La Louvière in Jette oder Jet spielt und wir am Sonntag nichts zu tun haben, das war natürlich die Reise absolut wert und wurde dann direkt anvisiert. Und ich würde sagen, es hat sich auch gelohnt, oder?
Ja, La Louvière ist echt, ich habe die vorher, hörst du mich noch?
Ja.
Oh, AirPods melden sich gerade schon. Ja, ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich kenne die ja nur quasi von deinen Erzählungen und von Bildern. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht erwartet, dass da ein Mob kommt, der wirklich 90 Minuten fast durch sind. Gut, nach der Halbzeit gab es ein paar Startschwierigkeiten, wahrscheinlich am Bierstand noch ein bisschen versackt. Dass das einfach auch nicht so eine Jugendbande ist, die da das 2 Jahre macht, sondern das sind voll die Männer. Ne? Also der Mob kommt so an. Ne? Und du denkst, okay, krass, also was passiert jetzt denn hier? Die singen dann da durch, die werfen ein paar Böller, die kommen schon singend zum Stadion an. Für Belgien voll geil, hat voll Bock gemacht. Richtig gut.
Vor allem, da ist auch keiner unter 25 gefühlt, ne? Unter 30, ey.
Nee, ja, das sah echt so aus, wenn da keiner unter 30 wäre. Die haben ihren Stiefel da runtergezogen, haben irgendwie 15 Punkte Vorsprung, steigen auf nächstes Jahr, dritte Liga. Wird dann wahrscheinlich fantechnisch auch hier und da auch mal ein bisschen interessanter. Ein, zwei eigene Lieder sogar dabei gehabt und wir reden ja immer noch über Belgien, fand ich jetzt zum Beispiel besser als Standard Lüttich. Jetzt war ehrlich, zumindest als ich die gesehen habe, Standard Lüttich bräuchte ich auch dringend einen Booster, aber in Belgien, da fährst du ja auch nicht hin, weil du jetzt irgendwie einen ausufernden Support oder so erleben willst. Ich habe in Belgien nicht viele Spiele gesehen, ich habe mal einen guten Auftritt von Genk gesehen, ich glaube gegen Basel, da waren die sogar ganz gut, aber La Louvière hat mich schon überzeugt, ey.
Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass die in den letzten Jahren auch noch ein bisschen zugelegt haben. Ist ja ein Verein, der eigentlich ein Traditionsverein ist, deshalb sind da auch ein paar normale Fans mitgefahren. Aber den Haufen habe ich schon besser gesehen, muss ich zugeben. Also ich habe das letzte Spiel, wo ich war, vor 2 Monaten, da waren locker doppelt so viele Gästefans wie jetzt am Sonntag. So 30, 35 waren es vielleicht, ne?
Ja. Aber das merkt man auch, dass ein Traditionsverein ist, wenn so Kutten noch, also was heißt Kutten, so Schalträger und so noch sich vereinzelt so im Rund befinden, weißt du? Dann merkt man ja, schon, ja, okay, das ist so ein, ist jetzt nicht ein Verein, wo ein paar Leute hingehen, wir machen mal hier eine Ultragruppe, sondern da hat schon irgendwie Hand und Fuß. Also ja, zumindest aus neutraler Sicht irgendwo, ne?
Ja, ich bin großer Fan. Also ich habe da jetzt immer Spaß dran gehabt, die Spiele von denen zu sehen. Und es ist ja jetzt auch so, dass man in Belgien da jetzt Das zieht nicht so die Leute an. Also klar, wenn wir jetzt drüber reden und die auch aufsteigen, dann wird es ein bisschen mehr im Fokus von vielen Leuten sein. Aber letztlich ist eine Belgien-Tour immer noch eine Belgien-Tour und ist immer noch diese Amateurfußball-Dinger, auch wenn man da jetzt ein bisschen Szenen angucken kann. Ich habe in Belgien sogar noch ein paar mehr Sachen auf dem Schirm. Ich gucke mal, ob da in den nächsten Wochen irgendwann mal sich ein Spiel besuchen lässt und dass man dann hier auch noch drüber reden kann. Weil in Belgien haben sich echt mittlerweile ein paar kleine Vereine ganz solide Gruppen aufgebaut, die jetzt auch nicht so Kategorie Dorf-Ultra sind, weil das ist ja La Luvia definitiv überhaupt nicht. Also auch wenn die anzahlmäßig jetzt keine Bäume ausreißen, aber es ist ja definitiv so, dass du dich gut unterhalten fühlst. Wir hatten ja, glaube ich, vor ein paar Wochen, ich glaube, die letzte Folge, das war die Lalala und Lololo-Folge, wo ich auch über La Luvia geredet habe. Und so war es. Das war jetzt, muss man zugeben, mehr Lo als La, aber es hat auf jeden Fall es hat unterhalten. Es war nicht so ein nerviges Background-Gedudel. Zum Beispiel am Samstagabend bei Olympique Charleroi war im Hintergrund dauerhaft so eine Kapelle. Kennst du so Spiele, wo dauerhaft eine Kapelle spielt?
Ey, ich hasse Kapellen und Kinder.
Es war so nervig und es war teilweise auch so skurril. Da haben sich auf dem Platz die Spieler irgendwie angelegt und es war so eine Massenbildung und gefühlt haben die sich, waren kurz davor, sich auf die Schnauze zu kloppen. Und dann spielt im Hintergrund diese Schützenfestmusik. Das ist so richtig surreale Situation, wo wir richtig lachen mussten. Das passt gerade einerseits überhaupt nicht, aber halt so überhaupt nicht, dass es schon wieder passt, ne?
Ja, schön. Belgien-Wochenende hat Bock gemacht.
In Belgien muss man sich nicht drei Spiele lang langweilen, man kann durchaus auch ein bisschen was mit Fans sehen.
Ja, definitiv. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben schon wieder ordentlich abgerissen hier zeitlich, Tim. Ich mache mal noch ein bisschen Werbung und das wird jetzt richtig schnell. Fanszene Pol ist gestern erschienen. Ich merke gerade, muss ich noch hochladen. Scheiße. Fanszene Pol ist gestern erschienen. Es geht um die Schlacht um Mazedonien. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es geht nochmal um die Nationalmannschaft. Struktur im Block. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wer ist Vorsänger? Und was passiert bei der Schlacht um Mazedonien? Das erfahrt ihr im neuen Fanszene Polen Podcast. Und ich habe noch einen coolen Podcast gehört, muss ich auch mal empfehlen, hier von Sport Insight. Generell Sport Insight, richtig, richtig, richtig gutes Format. Hut ab dafür. Besser als wir. Nein, nicht ganz. Knapp. Ja, wir sind ein bisschen seriöser, aber die Witze
sagen wir unentschieden.
Klar, Remis. die haben einen Podcast über Fankultur in Jugoslawien, wie die ganzen Verstrickungen da sind. Ganz interessant. So Politik, Fußball, wie verschmilzt das Ganze, bla bla bla. Tim hat Bock gemacht, ich muss pissen wie ein Schwein, deshalb mach hier eben einen weg. Ich muss los, ey. Ich kann nicht.
Ich halte mich auch ganz kurz. Ich habe nur noch einen AirPod, weil der andere hat schon den Geist aufgegeben. Ich habe schon Angst, dass du mich gleich nicht mehr hörst, wenn ich hier weiterzähle. Deshalb ganz schnell einen Deckel drauf. Schönen Valentinstag. Nee, hattet ihr hoffentlich schon. Schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries on a Sunday, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.